Einen recht schönen guten Abend und ich begrüße Sie und euch ganz herzlich hier in Hamburg zu diesem Vortrag. Das Thema des Vortrages hat eine Reaktion ausgelöst, mit der ich nicht gerechnet habe. Zu dieser Reaktion gehört natürlich auch alle die lieben Menschen, die jetzt hier im Raum sind. Aber ich habe auch derartig viele Anfragen vorher bekommen im Sinne von wie, ich kann leider nicht kommen. Kannst du mir mal eben kurz erklären, was du dort sagen wirst? Also ich bin mehrmals gebeten worden, ich bin natürlich diesen Bitten nicht nachgekommen, den Vortrag in Kurzform schon mal vorneweg zu sagen. Es wird ja den gleichen Vortrag morgen noch ein zweites Mal geben in Berlin. Das heißt also, diejenigen, die, wie sich das für richtige Fanclubs so gehört, können also dann über die Autobahn schrubben oder mit der Bahn und morgen Abend auch wieder um 19 Uhr den Vortrag ein zweites Mal hören, wenn sie denn möchten. Abgesehen davon, dass bei mir zwei Vorträge niemals gleich werden, das gelingt mir einfach leider nicht, sodass es morgen sicherlich auch wieder was anderes geben wird. Wie auch immer, bei der Vorbereitung Hirn oder Bauchhirn, wer ist hier der Chef? Das klingt ja so ein bisschen provokativ, wenn wir sagen, was ist das für ein komisches Thema? Aber es ist ein Thema, mit dem ich mich in letzter Zeit, also in dem letzten Jahr kann man sagen, selber sehr, sehr intensiv beschäftigt habe. Und es ist der pure Eigennutz, dass ich das als Vortragsthema gewählt habe, weil durch die Vorbereitung zwingt man sich ja auch selber dazu, sich inhaltlich intensiver mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und Sie alle und ihr alle, die jetzt hier im Raum sind, werden also auf diese Weise die Gelegenheit haben, darüber zu hören, was heute der Stand der Wissenschaft zu diesem Thema Hirn oder Bauchhirn ist. Um es gleich vorwegzunehmen, natürlich, wie man es sich denken kann, auf die Frage, wer ist hier der Chef, gibt es natürlich keine Antwort. Also ich kann hier so lange referieren, wie man will, und am Schluss wissen wir die Antwort immer noch nicht. Warum? Das liegt einfach daran, dass natürlich in unserem Organismus, in unserem biologischen System, die verschiedenen Systeme, also auch Hirn und Bauchhirn, zusammenarbeiten und nicht nach hierarchischen Strukturen arbeiten, nach dem Motto, ich habe das Sagen und du musst mir folgen. Das ahnten wir natürlich schon und dennoch seid ihr oder sind Sie alle hierher gekommen, um auf die Antwort auf diese Frage ein Stück weit dann zu warten. Es ist natürlich auch in Zusammenarbeit mit meiner Werbefachfrau so passiert, dass eben das so in dieser Weise gestaltet worden ist und sie hatte dann eben auch noch diesen Untertitel dazu gemacht, weil sie sagte, dann klingt das Ganze auch ein bisschen spannender. Ich hatte natürlich dann auch nach einem Bild geguckt und habe überlegt, was könnte man denn so als Foto verwenden und bin dann tatsächlich durch Zufall, der sogenannte Zufall, bin in Wismar im Amtsgericht auf diese restaurierte Skulptur, auf diese liegende Skulptur von so ungefähr dieser Länge, also vielleicht 80 Zentimeter oder 1 Meter Länge, gestoßen, die ich dann fotografiert habe und habe mir gedacht, das kann ja nicht wahr sein. Im Grunde genommen ist doch in dieser Figur bereits das gesamte Thema drin enthalten, in dieser liegenden Figur mit geschlossenen Augen. Nun ist es so, dass sich die Wissenschaft in letzter Zeit wirklich sehr, sehr intensiv mit dieser Verbindung Hirn und Bauchhirn beschäftigt, in den letzten Jahren immer mehr. Das liegt einfach daran, dass man immer wieder beobachten kann, dass bestimmte Veränderungen zum Beispiel im Gehirn, auch im Bauchhirn, was ich noch im Folgenden sehr genau darstellen werde, am Schluss werden alle genau wissen, was damit gemeint ist, auch im Bauchhirn nachweisbar sind. Soll heißen, bei einer so extremen Form wie zum Beispiel einer schweren Demenzerkrankung oder Morbus Alzheimer, lässt sich tatsächlich eine analoge Veränderung auch in den Bauchorganen feststellen. Das bedeutet, dass eben die Ablagerung, die man ja im Gehirn zum Beispiel bei Morbus Alzheimer finden kann, sich an den entsprechenden Nervenzellen im Bauchraum wiederfinden. Man weiß weiterhin, dass bestimmte Medikamente, die für den einen Bereich gedacht sind, in dem anderen Bereich ebenfalls wirksam sind. Dazu gehören zum Beispiel eine ganze Reihe von Antidepressiva, die auch hier beruhigend wirken. Oder man weiß eben auch weiterhin, dass Medikamente, die eigentlich für den Bauchraum sind, zum Beispiel bestimmte entzündungshemmende Medikamente, Antihistaminika und Ähnliches, also die eigentlich für hier unten gedacht sind, auch hier oben funktionieren, obwohl das ursprünglich eigentlich gar nicht beabsichtigt war. Das heißt also, pharmakologisch wendet man diesen Zusammenhang zwischen beiden schon längst an und vielleicht ist dem einen oder anderen im Raum das sogar schon passiert, dass man ein Medikament vom Arzt verordnet bekommt, zu Hause guckt man auf den Beipackzettel und möchte eigentlich am liebsten dem Arzt sagen, ich verstehe überhaupt nicht, warum Sie mir dieses Medikament geben. Ich bin doch wegen ganz anderer Beschwerden gekommen zu Ihnen. Das liegt dann eben an diesem Zusammenhang zwischen beiden. Aber schauen wir mal, welche Lebenserfahrung jeder von uns schon gemacht hat. Wir alle haben hoffentlich schon mal irgendwann im Leben die Erfahrung gemacht, dass Schmetterlinge sich im Bauch befinden. Schmetterlinge im Bauch, wir wissen alle sofort, was gemeint ist. Man ist verliebt und die Liebe, ja, findet die Liebe denn im Bauch statt? Liebe geht durch den Magen, das haben wir alle schon mal gehört. Aber findet die im Bauch statt? Wir sehen doch eigentlich mit den Augen und wir riechen mit der Nase und fühlen mit der Haut, aber hier unten flattert es. Umgekehrt, wir alle haben natürlich auch schon die Lebenserfahrung gemacht, dass bei Aufregung, Prüfung zum Beispiel, in die Hose gehen kann. Nicht die Prüfung natürlich, sondern dass man vorher auf die Toilette gehen muss oder dass man eben aufgeregt ist und Durchfall bekommt oder Ähnliches, zumindest braucht Grummeln. Ja, wo ist denn da der Zusammenhang? Eine Prüfung wird doch klassischerweise, sagen wir mal Führerscheinprüfung oder eine andere Prüfung, wird doch nicht von unserem Bauch verlangt. Die Prüfung wird doch von dem, was wir gelernt haben, verlangt und trotzdem reagiert der Bauch. Da können wir also auch sehr schnell sehen, dass es hier also diese berühmten Zusammenhänge immer wieder gibt zwischen dem Hirn und dem Bauchhirn. Und schließlich, wenn wir uns dann die Organe obendrein auch noch anschauen, dann können wir hier eben sehen, das Gehirn, ich halte es hier mal so in das Licht vom Projektor, dass man sehen kann, recht klein hier, trotzdem man sieht da so diese Nudeln. Man sagt so in der Medizin so ein bisschen die Denknudeln gewissermaßen, die Denknudeln, die wir da oben haben. Und nehme ich dann dagegen eben den Bauch hier raus, dann sehen wir hier, die Nudeln, die wir unten im Bauch haben, also auch wenn keine Nudeln drin sind, und diese beiden Organe nebeneinander gehalten, jetzt abgesehen von dem farblichen Unterschied, der in Wirklichkeit gar nicht existiert, aber hier im Modell dann doch gemacht worden ist, ist eben auch ansonsten eine große, große Ähnlichkeit zu erkennen zwischen diesen beiden Organen. Sie sind stark gewunden, sie bestehen aus irgendwelchen Röhrenformen, die eben dann ineinander gefaltet sind. Schlussendlich weiß man inzwischen auch, dass es jede Menge Hormone gibt, die sowohl im Bauchraum als auch im Gehirn gleichermaßen wirksam sind. Ganz viele Nervenzellen hier oben und dort unten sind identisch quasi, also biologisch identisch miteinander aufgebaut und wirken auf die gleichen Hormone, auf die gleichen Neurotransmitter, wie man sie dann eigentlich korrekterweise nennt. Das heißt also, Stoffe, die hier ausgeschüttet werden, wirken da oben und umgekehrt gewissermaßen ähnlich wie bei den Medikamenten und nur deswegen funktioniert das ja auch mit den Medikamenten, so wie ich sagte. Beide Organe, also dieses hier und dieses Organ hier, sind Organe, mit denen wir sehr stark mit unserer Umwelt in Kontakt treten. Wenn ich jetzt fragen würde, ja, wie treten wir denn mit der Umwelt in Kontakt? Also ich frage jetzt im Sinne von, wie nehme ich denn die Umwelt wahr? Dann würden wir sagen, ich sehe mit den Augen, ich höre mit den Ohren, ich fühle mit der Haut, ich rieche mit der Nase und so weiter und so weiter. Das kennen wir alles, unsere 5 Sinne oder 7 Sinne, egal wie man jetzt zählen will. Also alle Sinne letztendlich, die Sinnesorgane. Und wo gehen die Reize hin, die Sinne wahrnehmen? Die gehen alle zum Gehirn und werden dort verarbeitet. Woher weiß ich überhaupt, dass es eine Umwelt gibt, so wie diesen Raum hier zum Beispiel? Das weiß ich daher, weil meine Sinnesorgane mir das vermitteln. Wir stellen es jetzt nur einfach mal für 3 Sekunden vor. Man hätte gar keine Sinnesorgane. Es gibt leider Menschen, bei denen das so ist, bei denen schwere Geburtsfehler vorliegen. Die haben keinerlei Sinnesorgane. Da darf man sich jetzt nur ganz kurz mal eben die Frage stellen, wie nehmen Sie eigentlich die Welt wahr oder was nehmen Sie überhaupt von der Welt wahr, wenn Sie vielleicht möglicherweise nicht gar nichts wahrnehmen? Wir merken also, unser Gehirn nimmt die Umwelt über die Sinnesorgane wahr. Unser Darm ist ebenfalls ein Wahrnehmungsorgan der Umwelt. Was nehmen wir über den Darm wahr? Alles das, was wir essen. Immer dann, wenn wir essen oder trinken, dann essen oder trinken wir Umwelt. Wir essen oder trinken unsere Umwelt, Teile davon, versteht sich. Also jetzt habe ich gerade eben hier diesen wunderschönen Kürbis geschenkt bekommen und wenn ich mir den jetzt zubereiten würde, dann muss ich doch zugestehen, eben gerade noch war dieser Kürbis ein Teil der Umwelt, irgendwo auf dem Beet oder auf dem Acker oder was auch immer und ich bereite ihn mir zu und bringe ihn in mich rein. Das heißt, auch hier, das ist auch medizinisch korrekt, das ist nicht nur metamorphisch so gemeint, sondern medizinisch korrekt, ich transportiere die Welt um mich herum in mich hinein, in meine Verdauungsorgane und muss sie dort genauso analysieren und auseinandernehmen und bewerten, wie das mit meinen Sinnesorganen zugunsten des Gehirns ist. Nun wissen wir ja alle, was passiert, wenn wir ständig mit einer rosaroten Brille herumlaufen. Also, nur um das anschaulich zu machen, ich habe mir vor nicht allzu langer Zeit eine neue Sonnenbrille gekauft. Und ich trage die Sonnenbrille wirklich unglaublich gerne, weil ich festgestellt habe, dass die ganze Welt damit viel schöner aussieht. Ich weiß nicht, ob Ihnen das mit Ihrer Sonnenbrille auch so geht. Wenn nicht, dann müssen Sie einfach nur die Farbe wechseln von der Sonnenbrille, also wechseln lassen vom Optiker oder so Vorhängerchen machen oder so. Die Wolken am Himmel sind intensiver, das Grün der Bäume ist viel intensiver. Viele Schatten, viele Töne, Farbtöne sind viel intensiver und es ist ein unglaublicher Genuss, auf diese Weise die Welt zu betrachten. Also ich habe jetzt etwas vor mein Sinnesorgan getan und nehme die Welt anders wahr, als ich sie vorher wahrgenommen habe. Darauf will ich dabei hinaus. Was machen wir mit unseren Verdauungsorganen? Ich sage die ganze Zeit, auch die Verdauungsorgane sind dafür da, um damit die Umwelt wahrzunehmen, indem ich die Nahrung in mich hinein transportiere und dort analysiere. Was wäre denn jetzt, wenn ich die Nahrung vorher so verändere, dass sie ganz anders ist, als sie vorher war, analog zu meiner neuen Sonnenbrille, jetzt meine ich das natürlich. Ja? Und genau das findet eben in den letzten Jahren und Jahrzehnten statt. Noch nie in der Zeit der Menschheit haben wir es erlebt, dass derartig viele Nahrungsmittel vorfabriziert sind, industriell vorher hergestellt sind, so damit sie uns gut schmecken und damit wir sie gerne essen und auch immer wieder kaufen, bunte Packung und so. Das hat eine so starke und rasante Veränderung unserer Nahrungsmittel wie in den letzten Jahren oder Jahrzehnten hat es noch nie vorher in der Menschheitsgeschichte gegeben. Nun, dummerweise ist unser Bauch, sind unsere Verdauungsorgane noch ziemlich hinterm Mond. Das heißt, die arbeiten auch heute noch immer noch genauso wie bei den Menschen vor 10.000 Jahren. Ich könnte ja auch 100.000 Jahre sagen, da hat sich nichts Nennenswertes geändert, weil Evolution geht nicht so schnell. Aber unsere Nahrung hat sich rapide schnell geändert. Auch hier ein kleines Beispiel dazu. Ich bin ja immer wieder in der Schweiz zwischendurch und in der Schweiz gibt es das, was man Gipfeli nennt. In der Schweiz nennt man in Frankreich die Croissants und Croissants kann man in Hamburg bestimmt auch kaufen. Also jeder weiß, was ein Croissant ist. Diese Dinger, da beißt man rein und die Hälfte liegt dann auf dem Fußboden und man hat hinterher ganz fettige Finger. Also dass wir alle wissen, wovon ich rede. Ja? Also in der Schweiz nennt man diese Dinger Gipfeli und die haben dann so eine Hufeisenform. Und eine Kollegin dort hatte ein Betriebsfest organisiert und hatte eben für dieses Betriebsfest, weil die Schweizer essen um ihr Leben gerne Gipfeli und die Touristen auch, hatte eben 150 Gipfeli bestellt. Na schön, wunderbar. Der dumme Zufall wollte es, dass von den zahlreichen Gästen die Gipfeli liegen gelassen haben und nur ganz wenige davon gegessen haben, weil es so viele andere leckere Sachen gab. Und dann blieben eben von den 150 Gipfeli die allermeisten übrig. Dann hat sie den Bäcker angerufen und gesagt, was soll ich jetzt machen? Ich habe hier, sagen wir mal 140, 140 Gipfeli rumliegen, was kann ich denn damit machen? Und daraufhin sagt er zu ihr, gute Frau, ich kann dir da nicht weiterhelfen. Ich kann sie nicht zurücknehmen und es gibt kein Lebewesen auf diesem Globus, was diese Dinger isst, außer der Mensch. Daran können wir erkennen, ein sehr, sehr stark verarbeitetes Nahrungsmittel, obwohl es in unserem inneren Ranking wahnsinnig hoch ist, ja, ein sehr, sehr stark verarbeitetes Nahrungsmittel. Und das gilt natürlich wirklich nicht nur für Gipfeli, das gilt natürlich für eine riesige Palette. Und jeder möge gerne für sich selber, wenn er mag, dann mal durchgehen, wie man das alles so im Einzelnen bewertet. Sie haben sich jetzt dazu entschlossen, hier diesen Anatomiekurs bei mir zu buchen und deswegen steigen wir jetzt also tiefer in die Anatomie ein. Das hier ist unser Gehirn und am deutlichsten zu sehen ist natürlich das Großhirn. Das ist das Weiße, was oben wie so ein Fahrradsturzhelm oben drauf liegt. Dann hinten in Grün, das nennt man das sogenannte Kleinhirn. Das Kleinhirn ist dafür da, damit wir uns gleichmäßig bewegen können und guten Gleichgewichtssinn haben. Dann sind diese ganzen lila Teile und die blauen Teile und so, die sind dann dafür da, das sogenannte limbische System und ähnliche Strukturen fürs gute Atmen, für Gleichgewichtssinn, fürs Schlucken, fürs Niesen, fürs Erbrechen, für die Verdauung und so, alle solche Sachen. Und dann schließlich dann eben auch noch vorne die Augen, die ja deutlich zu sehen sind, und auch der Riechkolben. Also hier vorne, das ist der Riechkolben, der wird wirklich auf Deutsch in der Anatomie so genannt, und eben die Augen. Alles das ist das Gehirn und ganz oben drüber ist das Großhirn. Das Großhirn ist eigentlich im Grunde genommen eine relativ wabbelige Angelegenheit, wenn man sich das so mal jetzt anatomisch betrachtet, legt man es auf den Tisch, so ein Großhirn oder ein ganzes Gehirn, dann wabbelt das ziemlich rum, hat keine sehr feste Struktur. Dennoch sind wir Menschen unglaublich stolz auf dieses Organ, wahnsinnig stolz. Wir nehmen heute das Gehirn als den Beweis dafür, dass wir die Krone der Schöpfung sind. Und weil wir die Krone der Schöpfung sind, können wir mit der Schöpfung machen, was wir wollen. Also natürlich weiß, dass alle Anwesenden hier ein anderes Verständnis davon haben und dass ich jetzt sozusagen, dass ich euch wahrscheinlich mehr oder weniger auf meiner Seite weiß. Aber viele, viele Menschen leben nach wie vor auf dieser Welt so, wie nach dem Motto, die Schätze dieser Erde sind nur dafür da, damit ich mich daran erfreuen kann und bedienen kann, und zwar umso mehr, das wissen wir alle, brauche ich nicht weiter ausführen. Also die Krone der Schöpfung, der Beweis wird eben aus dem Großhirn herausgezogen. Das ist die Struktur, die hier weiß ist, oben drüber. Kann man auf der nächsten Abbildung nochmal sehen. Hier haben wir das dann auch. Nur, dass wir es jetzt diesmal von der Seite sehen, und ich hoffe, dass bis hinten für alle das schön und gut zu sehen ist. Also das Großhirn ist jetzt hier, nur noch die Leinwand ist sehr hoch, aber ich kann es ja trotzdem mal so zeigen. Also hier sieht man das Großhirn dann eben wieder als weiße Struktur, und hier geht es dann so weiter, nur dass eben die anderen Strukturen noch mit eingezeichnet sind. Das ist mehr besser gesagt so eine Membran eigentlich, die dazwischen ist. Und hier ist das Hirn, also die gelbe Struktur, ich muss das korrigieren. Und dazwischen eben die vielen Blutgefäße. Aus der Nähe sieht man das manchmal anders als aus der Ferne. Aber das Prinzip ist genau das Gleiche. Im Grunde genommen sagt heute die Medizin und auch der größte Teil der Menschheit eben so dieses Gehirn, das ist zum Denken da, das ist zum Speichern der Erfahrungen da. Das ist eben das, was uns als Menschen ausmacht. Im Text habe ich ja den recht provokativen, relativ provokative Angelegenheit hineingeschrieben, dass man noch bis vor ungefähr 500 Jahren der Meinung war, das Gehirn diene nur der Kühlung des Blutes. Also das nur können wir weglassen. Damals sagte man, das Gehirn diene der Kühlung des Blutes. Das ist aus der Antike, das war Aristoteles, der eben mit dem Gehirn nichts anfangen konnte, sage ich mal. Ja? So nach dem Motto, naja, da ist so ein Zeugs, da kann man keine Bewegung sehen, da verändert sich nichts, es bewegt sich nichts, das spricht nicht, es wabbelt nur und macht den Kopf schwer und kann auch wehtun. Und man hat eben die vielen Blutgefäße gesehen und hat eben gesagt, naja, das dient der Kühlung des Blutes. Und diese Meinung hielt sich dann eben in verschiedener Schärfe oder Unschärfe dann eben immer wieder, bis dann Paracelsus, also dieser Bombastus da vor ungefähr 500 Jahren, also Paracelsus hat er sich selbst genannt, Celsus, der hat sich eben selbst so genannt, weil er sagte, ich bin ein Mediziner wie der alte griechische Celsus, und ich bin aber noch mehr, und deswegen bin ich der Paracelsus. Also das ist sozusagen ein selbstgewählter Name, den er sich selber ausgedacht hat, und diesen Namen kennen wir bis heute. Und er hat ja Bücher verbrannt, damals medizinische Lehrbücher in Basel und in anderen Städten, und hat eben gesagt, das alte medizinische Wissen, das ist Mist, das ist alles falsch, und wir müssen die Dinge neu sehen, und hat ja vieles auf neue Beine gestellt. Und vieles, was Paracelsus damals noch postuliert hat, hat ja heute noch relative Gültigkeit. Also ungefähr bis zu dieser Zeit galt eben teilweise auch die Lehre, das Gehirn diene der Kühlung. Haha, haha, dann habe ich doch einen Text dazu geschrieben, vielleicht haben es einige gelesen auf der Rückseite von dem blauen Zettel. Mal sehen, wie die Menschen vielleicht in wenigen Jahrhunderten oder in 100 Jahren meinetwegen darüber denken, was wir heute vom Gehirn halten. Mal sehen, das wissen wir natürlich nicht, das können wir nicht erleben, aber man wird vielleicht genauso darüber lächeln wie über diese Abteilung mit der Kühlung. Und siehe da, tatsächlich, auch in der ganz modernen Forschung, denkt man wieder neu darüber nach, ob das nicht doch auch einen kühlenden Effekt hat. Zumindest hat man beobachtet, Menschen gähnen ja manchmal. Und wenn jetzt jemand gähnen möchte hier im Raum, dann bitte ich alle darum, unbedingt zu gähnen und das auf keinen Fall zu unterdrücken. Man sagt ja, so allgemein gilt ja so, wenn man gähnt, dann langweilt man sich, und das ist ja unhöflich gegenüber dem Referenten, zu zeigen, dass man gerade gähnt. Aber mir gegenüber ist es sogar sehr erfreulich, denn ich weiß, wunderbar, hier wird das Gehirn mit Sauerstoff versorgt. Und so hat man herausgefunden, dass das Gähnen der Kühlung des Gehirns dient. Genau umgekehrt, ja? Also vorher war das Gehirn zur Kühlung des Blutes, und jetzt hat man tatsächlich wissenschaftlich herausgefunden, dass das Gähnen der Kühlung des Gehirns dient. Da hat man mehrere Experimente gemacht, und eins dieser Experimente, was jeder zu Hause durchführen kann, ist, man muss ganz wahnsinnig viel gähnen, halte sich ein oder zwei Eiswürfel an, also Kältekissen an den Kopf, und dann geht das Gähnen weg. Warum? Weil das Gehirn wird dann von außen gekühlt und braucht nicht mehr über das Gähnen von innen her gekühlt werden. Also wer Lust hat, das zu Hause mal auszuprobieren, kann er einfach mal gucken, ob das so stimmt. Das ist eine von mehreren Versuchsaufbauten, die tatsächlich in der ganz aktuellen, dieses Jahr modernen Wissenschaft gemacht werden. Sie werden noch mehr erfahren, was man in der ganz aktuellen Wissenschaft in diesem Jahr auch tut. Hier nochmal, also kurz das Gehirn in einer anderen Darstellungsweise, jetzt schon anatomisch relativ ähnlich. Ob das ein Foto ist oder ein Modell, das vermag ich nicht zu sagen. Ich vermute, das ist ein, na wohl, Spektrum der Wissenschaft, das wird ein Foto sein wahrscheinlich. Also so sieht es da unten da drinnen aus bei uns in der Kiste. Ja? So darf man sich das in etwa vorstellen. Das sind dann nochmal Wiederholungen davon. Und schließlich gibt es dann eben auch noch, das hatte ich bereits gesagt, Hormone, Diese Hormone nennt man Neurotransmitter. Also Neuro kommt von neuronal, also Nerven. Neuro, Nerven. Transmitter heißt übertragen. Ich übertrage etwas. Also Neurotransmitter sind Stoffe, die etwas übertragen. Und diese Hormone, die jetzt hier eine große Rolle spielen, nennt diese das sogenannte Serotonin. Serotonin ist ein solcher Neurotransmitter. Ich möchte also jetzt gerne mal vorführen, wo ist er? Ich möchte jetzt gerne mal vorführen, wie also ein Neurotransmitter funktioniert. Das hier ist ein Neurotransmitter, den ich hier in der Hand halte. Und ich mache jetzt Folgendes. Ich reiche jetzt diesen Neurotransmitter einfach mal weiter und wir gucken, was passiert. Sehr gut, wunderbar. Nochmal ausprobieren. Lachen.
Okay.
Ach, lachen, lachen, lachen. Sehr gut, reicht, 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 reicht. Danke, danke, danke. Wunderbar. Also, was habe ich hier? Ich muss den Neurotransmitter hier auch schnell nachreichen. Also, alle anderen wundern sich natürlich, was passiert hier eigentlich? Ich habe ja gesagt, es ist eine Raubtiernummer hier, ja? Also, so, also es ist nichts weiter als eine Postkarte mit Sonnenblumen drauf und da steht drauf, bitte lachen. Also, jetzt lachen alle. Also, es geht darum, in unserem Körpersystem sind Neurotransmitter sogenannte Botenstoffe, die haben eine Information und jetzt in meinem kleinen Beispiel war die Information, bitte lachen. Aber die Botschaft kann natürlich auch lauten, kurbele deinen Stoffwechsel an oder schraube deinen Stoffwechsel zurück oder ähnliches. Also das sind die Sachen mit den Neurotransmittern, die im Nervensystem eben arbeiten. Hier sehen wir zwei Nervenzellen im Vordergrund, im Hintergrund sehen wir dann nochmal zwei Nervenzellen und an diesen Nervenzellen kann man dann eben erkennen, dass hier Stoffe von einem Nerven zum anderen transportiert werden. Also ich weiß jetzt nicht, in diesem Bild von oben nach unten oder andersrum, das kann man hier nicht erkennen, aber sagen wir mal, wegen von diesem Nerv zu diesem Nerv. Und der Nerv sendet einen Neurotransmitter aus und dieser Nerv empfängt den Neurotransmitter dann wieder. Jetzt mal Kurzform der Erklärung, wie Neurotransmitter funktionieren oder was sie für eine Aufgabe haben. Und ein Neurotransmitter, der zurzeit ganz aktuell und akut Gegenstand wissenschaftlicher Forschung ist, ist immer wieder das Serotonin. Also jetzt bemühen sich mal bitte mal alle darum, sich das Wort Serotonin einfach für die nächsten 20 Minuten zu merken. Aber es ist ganz einfach, sich zu merken, weil ich es immer wieder sagen werde, weil es kommt ein paar Mal vor, weil das verfolgen wir so ein bisschen, das Serotonin. Also das Serotonin wirkt an all diesen Stellen im Gehirn, wo die Pfeile hingehen. Ja, also man sieht schnell an der Zeichnung, es wirkt an sehr vielen Stellen, ja? Also es ist stark vereinfachte Darstellung. Es wirkt also hinten am Kleinhirn, hat also am Kleinhirn was mit unserem Gleichgewichtssinn zu tun. Es wirkt natürlich ganz stark am Großhirn, das ist das, was jetzt wieder hell oben dargestellt wird. Es wirkt ganz stark an unserem limbischen System und an den ganzen regulierenden Organen. Was macht das Serotonin überhaupt? Oder Serotoninsystem, sagt man hier. Es strahlt überall hin aus. Und jetzt von den wirklich Millionen Wirkungen, die es hat, habe ich nur ganz wenige zusammengesucht. Nämlich zum Beispiel, es wirkt blutdrucksenkend. Manch einer wird sich sagen, her damit, wo kann ich das herkriegen, will ich sofort haben. Wird tatsächlich medikamentös in jüngster Zeit eingesetzt mit wesentlich besserem Erfolg als die herkömmlichen Blutdrucksenker. Weil es nämlich im Gehirn blutdrucksenkend wirkt und nicht am Herzen, was natürlich viel erfolgreicher ist. Es wirkt appetithemmend. Andere werden jetzt sagen, oh, toll, will ich haben, brauche ich, ja. Und es wirkt stimmungsaufhellend. Schon wieder ein Grund, wo gibt es das zu kaufen? Moment mal, ich habe es mitgebracht, glaube ich. Ich habe es natürlich nicht dabei. Im Darm wirkt es verdauungsfördernd und leitet zahlreiche Signale über das Rückenmark ans Gehirn. Also man sieht daran sofort, Serotonin hat viele Aufgaben im Gehirn. Aber der größte Teil des Serotonins entstammt gar nicht dem Gehirn, sondern der größte Teil des Serotonins kommt aus einer ganz anderen Ecke. So, da muss ich noch drauf eingehen, nämlich, wo ist die Folie? Jetzt brauche ich sie hier. Der größte Teil des Serotonins, was in unserem Körper produziert wird, kommt aus dem Darm. Der größte Teil des Serotonins, was im Körper produziert wird, kommt aus dem Darm, nämlich 95%. Wir sehen das hier, Serotonin wirkt, hier sind schon die Ursprungsbilder leider etwas unscharf, sodass ich es nicht schärfer machen kann, als es jetzt ist. Hier ist eine kleine Darstellung vom Darm. Eine kleine Darstellung vom Darm. Hier. Und eine kleine Darstellung vom Gehirn. Und beide Organe interagieren sehr stark über Serotonin. Serotonin wird zu 95% in den Verdauungsorganen produziert. Und ein riesengroßer Teil davon, also der größte Teil des Serotonins in unserem Körper wird im Darm produziert und ein riesengroßer Teil davon wandert nach oben zum Gehirn und dann, naja, mein Gott, mit dem Smiley, was immer so beliebt ist zurzeit, wird dann eben angedeutet, welche Wirkung es dort hat, nämlich ist es stimmungsaufhellend, wie ich eben schon gesagt habe. Also nochmal, ein Stoff aus dem Darm, im Grunde genommen können jetzt schon alle nach Hause gehen, weil spätestens jetzt, wenn Sie jetzt eins und eins zusammenzählen, haben Sie schon begriffen, wohin der Hase läuft. Ich versuche hier klarzumachen, dass der wichtigste Zustand, wie unser Gehirn, Krone der Schöpfung, ja, wie unser Gehirn beieinander ist, wird bestimmt vom Bauch. Wie gehen wir mit unserem Bauch um und was bieten wir ihm an? Welche Art von Umwelt bieten wir ihm an? Ich hatte vorhin das Beispiel Gipfeli genannt. Ich werde natürlich noch andere Beispiele nennen. Aber man kann sich an dieser Stelle des Vortrags bereits, wie gesagt, vorstellen, worauf will er denn eigentlich hinaus? Er will natürlich darauf hinaus, was muten wir uns hier eigentlich bitte schön zu und erwarten, dass da oben etwas Vernünftiges bei rauskommt. Das ist die zentrale Botschaft, die Sie heute wahrscheinlich, vielleicht mit nach Hause nehmen werden. Soll heißen, um es noch deutlicher zu machen, in Amerika muss man immer es doppelt und dreifach sagen, hier sind wir nicht in Amerika, aber ich sage es jetzt trotzdem einfach nochmal mit anderen Worten. Wir amerikanisieren ja immer mehr hier. Also nur wenn man den Bauch gesund hält, kann der Kopf auch gesund arbeiten. Wenn man den Bauch krank werden lässt, indem man ihm kranke Nahrung anbietet, also industriell hochgradig fabrizierte Nahrung, genetisch veränderte Nahrung, hochgradig kontaminierte Nahrung, zu viele Medikamente oder Wasser und was auch immer, Getränke mit viel zu viel Zucker, viel zu viele tierische Eiweiße, dann lassen wir natürlich die Bauchorgane verrotten, mit der Folge, dass es hier oben in der Birne auch nicht mehr richtig funktionieren kann. Alle die meinen Worten jetzt noch folgen konnten, für die ist noch nicht zu spät. Wer das jetzt nach dem dritten Durchgang immer noch nicht verstanden hat, ich bitte um Entschuldigung, wenn ich manchmal etwas frech bin. Anatomiekurs, zweiter Teil. Ich hoffe, Sie haben eine schöne Pause gehabt. Jetzt geht es also weiter. Wir schauen also jetzt in die Verdauungsorgane hinein. Also jetzt schauen wir, erst haben wir das Gehirn gehabt, jetzt haben wir den Darm. Jetzt schauen wir also tiefer in das Gedärm, in unsere Därme hinein, in diesen langen Schlauch. In diesem Darm haben wir eben eine ganz starke Oberflächenvergrößerung. Wir haben außen die glatte Darmwand, diese glatte Darmhaut. Innen haben wir eine sehr starke Oberflächenvergrößerung, die dazu dient, dass wir mit der Nahrung, die wir essen, auch inniglich in Kontakt kommen können, also unsere Umwelt auch intensiv dort verarbeiten können. Dann sind natürlich in der Darmwand ganz viele Muskeln, zum Beispiel die Ziffer 5, das sind dann diese quer verlaufenden Muskeln, die Ziffer 6, das sind diese längs verlaufenden Muskeln. Und schließlich, und das ist hier in diesem Zusammenhang ganz wichtig, es finden sich auch sogenannte Nervensysteme im Darm. Das sogenannte enterische Nervensystem. Enterisch kommt von Enterum. Enterum ist der Darm, also auf Deutsch das Darmnervensystem. Das findet sich im Darm. Das ist zum Beispiel hier dargestellt über die Ziffer 7. Dort können wir es dann sehen. Oder auch irgendwo anders. Sehe ich es jetzt zwar nicht, aber es kommt zweimal vor. Dann nehme ich einfach die nächste Folie. Da können wir es sehen, wie es zweimal vorkommt. Da sehen wir das dann gleich deutlicher. Nehme ich hier. Also auf dieser Folie können wir deutlich erkennen, wir haben jetzt hier den Darm als rundes Rohr, in das wir sozusagen so offen reinschauen. Vorher haben wir den Gartenschlauch abgeschnitten und gucken jetzt in den Gartenschlauch hinein. Das hier ist das Innere des Darmes mit seiner ganzen Darmschleimhaut, wo der innigliche Kontakt mit der Nahrung stattfindet, die dann dort verdaut wird, verarbeitet wird und ähnliches. Das hier außenrum sind die verschiedenen Schichten der Darmmuskulatur, die dafür sorgen, dass der Darm immer solche Bewegungen macht. Und schließlich eben das Darmnervensystem. Wir haben hier das innere Darmnervensystem, das ist dieser grüne Ring, den man hier innen sehen kann, und das zweite Darmnervensystem außenrum. Das ist der Plexus Meissner, weil er von einem Herrn Meissner entdeckt worden ist, und das äußere ist der Plexus Auerbach, weil er von einem Johann Auerbach vor ca. 150 Jahren entdeckt worden ist. Vor ca. 150 Jahren machte man also erstmalig die Entdeckung, dass es ein Nervensystem im Darm gibt. Das war damals eine absolut sensationelle Entdeckung. Heute haben die allermeisten bereits davon gehört. Der Begriff Bauchhirn ist ja jetzt schon mittlerweile in aller Munde. Und was hatte man damals gemacht? Man hatte damals eben ein Stück Darm bei einem Tier herausgeschnitten, herauspräpariert, hat es in eine Nährlösung gelegt und hatte gesehen, dass dieses Stückchen Darm, sagen wir mal 10 cm meinetwegen, dass der sich weiter bewegt, auch in der Nährlösung. Wieso bewegt er sich eigentlich? Naja, weil er Muskeln hat. Aber wenn man zum Beispiel dann dagegen piekst mit einer Nadel oder ein paar Salzbröckelchen reinmacht, reagiert der sogar. Wenn aber ein Stückchen Darmrohr reagiert auf Salz oder eine Nadel oder auf Chemikalien, dann heißt es, dass es irgendetwas geben muss, was den Reiz, also Nadelstich oder Salz in meinem Beispiel, aufnimmt und für eine entsprechende Antwort sorgt, also Muskelkontraktion, dass die Bewegung anders ist hinterher als vorher. Eine ganz schlaue Entdeckung, Beobachtung von Auerbach, damals vor ca. 150 Jahren, womit er erstmalig bewiesen hat, dass es eben ein Nervensystem im Darm gibt, was er dann im Nachgang mit den damaligen Lichtmikroskopen sogar erkennen konnte. Also dieses Nervensystem, was hier im äußeren Bereich ist. Später hat dann Meissner noch das zweite Nervensystem gefunden. Und diese beiden Nervensysteme durchziehen nun also das gesamte Darmrohr, was ja doch immerhin eine Länge hat von ungefähr 8-9 Meter, von hier oben bis da unten, also vom Mund bis zum Anus, ungefähr 8 oder 9 Meter, durchziehen dieses ganze Darmrohr in so einer doppelten Schicht, also innen und außen. Alle diese Nerven vom Darmnervensystem, haben eine Anzahl, die so groß ist wie das Rückenmark, von der Anzahl her. Also man sagt ungefähr 150 Millionen. Ungefähr 150 Millionen Nervenzellen sind hier im Darmrohr, ungefähr 150 Millionen Nervenzellen haben wir im Rückenmark und dann kommen dann noch so ein paar Hunderte von Millionen kommen dann noch im Gehirn dazu. Also im Grunde genommen muss man eigentlich sagen, dass wir drei Nervensysteme haben, nämlich dieses Nervensystem, das im Darm, über was ich jetzt gerade spreche, und auch das Nervensystem im Rückenmark. Wenn ich hier so durch den Raum durchlaufe, so auf diese Weise, wundert sich niemand von Ihnen, dass ich dabei nicht umfalle. Ich wundere mich auch nicht. Wir sind das gewohnt, ich bewege sogar die Arme dabei. Die meiste Rechenleistung, die jetzt stattfindet, damit ich so während des Sprechens, meinetwegen, ich kann auch noch was tragen, kann noch balancieren oder so, ja. Die meiste Rechenleistung, die jetzt stattfindet, findet nicht in meinem Gehirn statt, damit das gut geht, sondern die meiste Rechenleistung findet im Rückenmark statt. Das Rückenmark macht die meist, also gerade so etwas Beklopptes wie aufrechter Gang auf zwei Beinen. Das muss man sich mal genauer angucken. Auf dieser winzigen Fläche stehen wir und dann mache ich plötzlich diesen hier und falle trotzdem nicht um. Das könnte man mit einem Garderobenständer machen, Kleiderständer zu Hause, einen Mantel drauf, der schön nass und schwer ist, einen Mantel hinhängen, fällt der ganze Garderobenständer um. Hat eben kein Nervensystem. Und bei mir funktioniert das. Kann ich so machen und keiner ist überrascht, alles klappt. Ja? Das liegt daran, dass das Rückenmark das ausgleicht. Das Rückenmark lasse ich jetzt an der Stelle aber aus, weil das sonst ein eigenes Thema wäre. Ich belasse es jetzt bei dem Nervensystem hier oben und das Nervensystem hier unten im Bauchraum, dieser Bereich hier. Nun hat man in dieses Nervensystem im Bauch nie ganz aus den Augen verloren und hatte vor ungefähr 20 Jahren in den USA tatsächlich festgestellt, dass dieses Nervensystem im Bauchraum, also dieses hier, diese beiden Plexi, der Plural von Plexus, ja, also diese Nervengeflechte, dass die eine Art Eigenleben führen. Man kann nämlich, wie ich schon sagte, etwas herauspräparieren. Man kann sagen, hier Darm kann autonom funktionieren, der braucht das Gehirn dazu nicht. Unser Darm arbeitet tatsächlich weitgehend autonom. Der macht seinen Stoffwechsel von alleine so. Der Darm lässt sich vom Gehirn ziemlich wenig sagen. Der Darm sagt uns, wir haben Hunger. Da kann das Gehirn wenig in den Ring werfen dagegen. Das kann sein, es gibt aber nichts. Da sagt der Darm, ich habe aber trotzdem Hunger. Oder der Darm sagt, ich will auf die Toilette. Da können Sie hier oben überlegen, geht aber nicht, gibt keine Toilette. Ja? Da müssen wir trotzdem hinten die Schließmuskeln zusammendrücken. Der Darm lässt sich mit Argumenten nicht überzeugen. Die Auswirkungen, die der Darm argumentativ nach oben an den Kopf hat, sind phänomenal groß. Und ich glaube, dass wir um ein viel, vielfaches mehr, als wir im Allgemeinen denken, vom Darm her nach oben in Richtung Gehirn gesteuert sind, als vom Gehirn nach unten. Kann doch mal jemand hier gucken, ob er in der Lage ist, mit seinem Gehirn zu sagen, Darm, halt doch mal für 10 Minuten still, hör doch mal auf zu rumoren oder zu gluckern oder so, mach doch mal halblang. Da kümmert sich der Darm gar nicht darum. Natürlich weiß man das mittlerweile, man hat diesen Begriff des Bauhirns nicht nur wissenschaftlich immer stärker erforscht und tut das bis heute, bis zu diesem Jahr immer intensiver, sondern selbst in Managerseminare fließt dieses Thema bereits ein, nämlich auf die Art und Weise, dass man Manager gerne beibringen möchte, also führenden Stellungen in Banken, in Industriebetrieben, in was auch immer für Gemeinschaften, Manager weiß jeder, was gemeint ist, man versucht ihnen beizubringen, zu sagen, höre mehr auf deine Intuition. Also nicht so sehr kopflastig entscheiden, sondern mehr intuitiv. Tatsächlich tun das die meisten Menschen. Und wenn wir mal gucken, was an den Börsen passiert, haben wir das Gefühl, die handeln sowieso alle nur intuitiv. Die wissen es nämlich auch nicht besser als wir, was morgen passiert oder in den nächsten 10 Minuten passiert. Die machen das aus dem Gefühl heraus. Wenn man die hinterher fragen würde, und das tun die Kollegen ja untereinander, warum hast du das so gemacht, warum hast du da gerade 5 Millionen Aktien gekauft oder so, dann sagen die einfach, ich hatte ein gutes Bauchgefühl. Ich hatte ein gutes Gefühl dazu. Die geben keinen anderen Grund dafür an, als wir sagen, warum wir uns ein Auto gekauft haben oder eine neue Armbanduhr oder einen Luftballon oder irgendwas. Im Grunde genommen machen wir es in der Regel aus einem guten Gefühl oder lassen Dinge aus einem schlechten Gefühl heraus. Das heißt, wir sind doch sehr, sehr stark bauchgesteuert, woran ja nichts Schlimmes ist. Das ist ja nicht weiter dramatisch. Das braucht einem auch nicht peinlich zu sein. Es steht eben nur, wie gesagt, im Widerspruch zu dieser Lehre zur Zeit, der Mensch der Krone der Schöpfung aufgrund seines unglaublich großen Gehirns, was er da oben hat. Nun möchte ich gerne mal auch noch zeigen, was mit den Gehirnen denn im Leib passiert. Also wir sehen hier eine Abbildung, wie wir alle mal im Bauch unserer Mutter gelegen haben. Der eine oder andere hat es schon entdeckt, andere sind noch am Suchen bei diesem Bild, deswegen helfe ich mal so ein bisschen. Also dass wir hier einen Frauenkörper sehen, ich glaube, das haben die meisten schon bemerkt. Dann viele haben wahrscheinlich schon das Baby entdeckt, was hier im Bauch der Mutter sich befindet. Hier unten ist der Kopf, hier ist das Ohr, ja? Hier ist das Ärmchen vom Baby. Und da ist das Beinchen vom Baby und das hier wiederum ist der Bauchnabel der Mutter. Ich glaube, jetzt können mittlerweile alle erkennen, was dort zu sehen ist, vermute ich mal. Dieses Baby ist jetzt schon sehr kurz vor der Geburt. Das ist also eine Geburt mit dem Kopf zuerst, wie es auch sein soll. Wie das überhaupt funktionieren soll, dass dieses Ding mal da unten durchpasst, ist mir ein völliges Rätsel. Zum Glück muss ich es auch nicht wissen, wie es funktioniert. Dafür sind andere zuständig. Aber ein Wunder ist es trotzdem allemal. Ich glaube, darüber sind wir uns alle einig. Wenn wir uns jetzt aber mal angucken wollen, was eigentlich geschieht, lange bevor das Baby in diesem Zustand ist, dann brauche ich dafür 2 Schals. Einen habe ich schon entdeckt. Darf ich den Schal und den Schal eventuell ausborgen? Das ist ganz lieb. Danke, danke. Ich hoffe, dass ich ihn auch wieder zurückgeben kann hinterher. Oh, ich habe Glück. Sie sind auch fast gleich lang. Das ist großartig. Wir tun mal so, als ob sie gleich lang wären, ja. Das sollen sie jetzt nämlich in meinem Beispiel auch sein. So, ich kann mal den Projektor ausmachen, so, dann ist es nicht so hell die ganze Zeit. Wir stellen uns jetzt also mal vor, das Baby im Bauch der Mutter, aber nicht in dem Stadium, in dem ich es jetzt eben gezeigt habe, sondern lange, lange davor. Also vielleicht so 4 Wochen nach der Befruchtung oder sowas. 4, 5, 6, 7 Wochen nach der Befruchtung. Dann bildet das Baby im Bauch der Mutter 2 Rohre aus, 2 Schläuche, 2 Rohre. Die sind beide ganz wichtig. Der eine Schlauch oder das eine Rohr, das ist das sogenannte Neuralrohr. Das hier ist das Neuralrohr, also das Nervenrohr. Dieses Neuralrohr bildet sich bei diesem kleinen Wesen von hier oben, von dieser Stelle, also drittes Auge oder wie immer man das nennen möchte, bildet sich von dort aus, geht dann hier entlang und entwickelt sich unten bis zum Beginn des Kreuzbeins, also hier unten bis zum untersten Ende des Wirbelkanals, Lendenwirbelsäule. Ja? So, das ist aber dann ein gerades Rohr. Rohr Nummer 2 ist das hier. Dieses Rohr bildet sich dann aus von hier vorne, vom Mund, von der Mundöffnung, geht dann durch den ganzen fetalen Körper hindurch und ganz gerade das Rohr, um letztendlich dann hier unten, dann da beim Anus wieder rauszukommen. So, ja, wir verstehen das. Wenn ich jetzt beide Rohre zusammennehme, dann hätte ich also das eine Rohr hier oben, das fängt oben da an, das andere fängt dort an und das eine Rohr, ich glaube, alle verstehen, worauf ich hinaus will, nicht wahr? Das eine Rohr, hat es jemand nicht verstanden, bitte nach vorne kommen, dann führe ich das nochmal vor. Also beide Rohre sind zu diesem Zeitpunkt noch ganz gerade, durchgängig und glatt. Das eine ist das Verdauungsrohr und das andere ist das Neuralrohr, Nervenrohr, ja. Beide Rohre entwickeln sich gleichzeitig und ganz dicht nebeneinander liegen. Der Verdauungsschlauch, also unsere Speiseröhre zum Beispiel, liegt ja tatsächlich neben der Wirbelsäule. Verläuft ja neben der Wirbelsäule, also neben der und so. Also, und das heißt, die tauschen sich auch aus bezüglich der Nervenzellen, der Typen an Nervenzellen, die tauschen sich aus bezüglich der Neurotransmitter. Nur jetzt, nach einer Weile, haben beide Rohre ein Problem. Nämlich dieses Neuralrohr stellt fest, hoppala, wir haben nicht genug Platz. Und deswegen fängt das Neuralrohr hier oben an, sich zu kräuseln. Ne? Und das ist dann nachher das, was wir das Gehirn nennen. Und der letzte Rest, der hängt da runter. Das ist ernst. Das ist ernst gemeint, was ich sage. Das ist überhaupt nicht komisch. Auch wenn es vielleicht komisch aussieht. Und das zweite Rohr von hier oben hat auch ein Platzproblem, ja? Sagt sich, was machen wir nur? Und kräuselt sich hier und schon haben wir das, was wir den Bauch nennen. Und so haben wir aus Platzspargründen beide Rohre an bestimmten Stellen eben sehr stark gefaltet, was wir hier oben die Denknudeln und unten die Bauchnudeln nennen. Das ist aber nur der Tatsache geschuldet, dass es einfacher ist, mit so einem Knäuel rumzulaufen, als wenn das glatt bleiben würde. Würde es nämlich gerade bleiben, müssten wir ungefähr 10 Meter groß werden. Und wenn wir 10 Meter groß werden würden, dann müsste die Decke von diesem Raum etwas höher gemacht werden, damit wir nicht mit dem Kopf dagegen stoßen. Und vieles andere noch dazu. Und genau aus diesem Grunde ist es eben erforderlich, dass diese beiden Rohre eben irgendwo gefaltet werden. Aber was eben alle jetzt gemerkt haben, was jetzt alle gemerkt haben an diesem Beispiel ist, dass eben die Entwicklung dieser beiden Rohre sehr dicht nebeneinander läuft und dabei ein inniger Austausch stattfindet. Ist es dann ein Wunder, dass den Rest unseres Lebens diese beiden Rohre, wie ich es ja fast ein bisschen abfällig nenne, weiterhin im Austausch sind miteinander? Nein, ist natürlich kein Wunder. Die bleiben zum Beispiel über den sehr intensiv erforschten Botenstoff Serotonin, konnte sich noch jemand erinnern an dieses Wort, über das Serotonin sehr stark im Austausch, aber auch über viele andere Botenstoffe, Histamin zum Beispiel und Cortison und andere noch. Jetzt haben wir heute das Problem, dass eben viele Menschen Bäuche haben, die sehr krank sind. Ich bin heute auf dem Weg hierher, habe ich gedacht, Mensch, Hafen, den Hafen muss ich mir nochmal rasch angucken, bin dann nochmal ausgestiegen und so ein bisschen am Hafen entlang gelaufen, auf und ab, weil ich das irgendwie immer so sehr liebe und diese Erinnerungen und die tollen Hafen und die Hafenrundfahrten habe ich schon als Kind gemacht mit meinem Vater und das erinnert mich dann immer alles daran. Aber wo ich mich als Kind nicht so dran erinnern kann, sind die vielen dicken Bäuche, die man dort eben auch bewundern kann, wo viele dann so sind, dass ich dachte, Mensch, schade, dass wir den Vortrag nicht dort machen, weil da hätten wir dann auch sehr viel Anschauungsmaterial gleichzeitig. Das ist ein Drama. Das ist ein wirkliches Drama, wo, zumal eben diese Bäuche kein Ausdruck dafür sind, dass diese Menschen einfach zu blöd sind und zu viel essen, ganz und gar nicht, überhaupt nicht, sondern es ist ein Zeichen davon, dass dort ein regelrecht krankhaftes Geschehen passiert. Es wird ja niemand hier im Raum sein, dem nicht schon längst aufgefallen ist, dass immer mehr Menschen, Männer noch mehr als Frauen, aber immer mehr Menschen dicke Bäuche kriegen. Das ist ganz, ganz auffällig, sogar teilweise bei Menschen, die ansonsten eine vollkommen normale Körperstatur haben. Und es handelt sich dabei nicht um dicke Bäuche im Sinne von, naja, hast du viel gegessen, sondern es handelt sich um ein pathologisches, um ein krankhaftes Geschehen, was dort stattfindet, wo ich Ihnen heute alle hier eine Idee geben möchte, was ich vielleicht machen ließe. Mal sehen, vielleicht kann das der ein oder andere dann auch tatsächlich umsetzen und kann für sich dann einen Gewinn daraus ziehen. Richtig hochgradig dramatisch, zum Beispiel, ich könnte jetzt viele Folien zeigen, aber ich zeige nur die zwei, ist es hier auch bei den Indianerinnen, hier in diesem Fall Indianerinnen, die in Arizona leben und auch diese Indianerinnen dann eben nicht nur die dicken Bäuche haben, sondern inzwischen auch, jetzt würde man sagen, die sind überall dick, das stimmt aber nicht, die sind geschwollen, aufgeschwollen. Das ist ein lymphatischer Stau, Lymphstau, also Gewebswasser, welches sich in dem Körper von beiden ganz stark überall staut, in den Beinen, in den Armen, im Gesicht, am Hals, überall staut sich die Lymphe, also das Gewebswasser. Es kann nämlich nicht mehr richtig vernünftig abfließen, weil eben die Grundstauung im Grunde genommen hier unten vorliegt. Also erst fängt es hier an, das Geschehen meistens, und dann breitet es sich eben dann über den ganzen Körper aus. Und wir sagen, naja, der ist aber stämmig oder sonst irgendwas, aber in Wirklichkeit ist er eben nicht stämmig, sondern ist eben einfach mit einem kranken Bauch behaftet. Dieses Krankheitsbild, was dort entsteht, geht, wie die allerneueste Forschung, Darmforschung feststellt, auf die Darmflora zurück. Die Darmflora nennt man heute plötzlich nicht mehr Darmflora, sondern Mikrobiom. Also ich mag das Wort Mikrobiom nicht, aber das ist natürlich nur eine Gewohnheitssache, weil ich nun schon seit vielen Jahren von der Darmflora spreche. Soll ich jetzt plötzlich mich umgewöhnen und Mikrobiom sagen? Irgendwie hört sich Mikrobiom wohl richtiger an oder ich weiß es nicht. Ich hoffe, dass alle wissen, was ich mit Darmflora meine. Mit der Darmflora meine ich die Bakterien und die Einzeller und die, nicht die Einzeller, aber die Bakterienkultur, die Darmflora-Kultur, eben Kultur sagt man dazu auch, die sich in unserem Darm befindet und die fundamental daran beteiligt ist, uns bei der Verdauung der Nahrung zu unterstützen. Wir essen zum Beispiel eine Banane, die kommt in unseren Darm Und wir sind der Meinung, dass der Darm die Banane jetzt zerlegt und dann die Banane in den Körper aufnimmt. Wenn das so wäre, dann wäre ich jetzt hier fertig. Aber dem ist so nicht. Sondern wir haben in unserem Darm eine Darmflora. Diese Darmflora ist hochgradig aktiv. Und die Darmflora bereitet die Banane so vor, dass ich sie essen kann. Das Gleiche haben wir übrigens auch, wenn wir eine Blume sehen, meinetwegen eine Primel oder egal was, eine Chrysantheme, eine Aster, spielt keine Rolle, eine Dahlie. Wir haben eine Blume, die wächst ja aus der Erde heraus mit ihren Wurzeln. Und wir glauben, dass die Pflanze mit ihren Wurzeln die Nährstoffe einfach so aus der Erde rausholt. Das kann sie aber gar nicht. Sondern die Pflanze braucht Mikroorganismen im Erdreich, die das Erdreich für die Pflanze, also für die Wurzeln vorbereiten, und dann nimmt die Pflanze das auf. Auf diese Weise lebt die Pflanze aus dem Erdreich. Wie lebt der Mensch aus seinem Erdreich, also aus dem Boden? Das ist das Mikrobiom, also die Darmflora, die wir in unserem Darm haben. Nicht umsonst ist die Darmflora 10-mal so stark vertreten, wie der Mensch Körperzellen hat. Also wir haben ungefähr 65 Billionen Körperzellen und wir haben ungefähr 650 Billionen Darmflorazellen. Also ich lasse mal die vielen Nullen weg, dann kommt dabei raus, wir haben 65 Körperzellen und 650 Darmflorazellen. Die Nullen denken wir uns jetzt mal nur, ja? Also 1 zu 10 kann man da sehen. Wir haben 10-mal mehr Mitarbeiter im Bauch, als wir Körperzellen haben. 10-mal mehr. Jede Körperzelle hat 10 Mitarbeiter. Das ist ein enormes Verhältnis. Und diese Mitarbeiter sind krank. Die sind zunehmend deswegen mehr krank, weil wir diesen Mitarbeitern konsequent die falsche Nahrung zur Verfügung geben. Ha, ich habe es doch geahnt. Er kommt doch auf das Thema Ernährung wieder zurück. Ich habe es befürchtet. Und die modernste Wissenschaft, dieses sogenannte Mikrobioms oder der Darmflora, beschäftigt sich derzeit überwiegend mit diesen drei Stämmen eben der Enterotypen. Enterotypen werden die genannt, die typischen Darmflora-Vertreter, nennt man auch Enterotypen, wie Typen, also Entero der Darm, Typ der Typus, der Typ. Ne? Jetzt versuchen Sie gar nicht erst den Text groß zu lesen. Das ist eine ultra kurze Zusammenfassung von dem, was man heute über die weiß. Von daher nur ganz simpel und einfach gesagt, diese hier, mal egal was da steht, ich decke den Text mal ab, weil es lesen ja trotzdem sonst alle den Text. Ja? Ich merke schon. So, also die da, Prevotella, ja, das sind die Darmflora-Typen, die man meistens bei den Vegetariern vorfindet, also bei den Menschen, die schon lange sich vegetarisch ernähren. Die Bakteroides-Typen, das sind die Menschen, die sich hauptsächlich von Fleisch ernähren. Es gibt so Menschen, die sich hauptsächlich von Fleisch ernähren. Und die Ruminococcus-Enterotypen, das sind diejenigen, die sogenannte Mischnahrung zu sich nehmen. Also vegetarische Bestandteile und Fleisch und Milchprodukte, alles kunterbunt durcheinander. So wundert es uns nicht weiter, dass wir diese Zahlen unten drunter lesen, ca. 10%, ca. 10%, ca. 80%. Wenn jetzt jemand von Ihnen das Thema nachrecherchieren sollte zu Hause, das ist ein Thema der Zukunft, das ist ein Thema, was uns alle noch beschäftigen wird. Wir werden alle in Büchern, in Zeitschriften, in Illustrierten, in Fernsehsendungen von diesem Thema erfahren. Es ist bereits am Laufen sozusagen, es kommt bereits, ja. Dann wundern Sie sich bitte nicht darüber, dass einige Forscher die Darmtypen nur in zwei Gruppen einteilen. Das liegt daran, dass die Forscher sich derzeit noch nicht einig sind, haben wir jetzt drei Haupttypen oder zwei Haupttypen, weil es gar nicht so einfach zu bestimmen ist. Darauf kommt es nicht an. Es kommt auf etwas ganz anderes an. Es kommt nämlich darauf an, ich sage es mal ganz salopp, dass es gleich ganz klar ist, im Grunde genommen essen wir nur für unsere Darmflora, Mikrobiom. Im Grunde genommen essen wir nur für unsere Darmflora. Und unsere Darmflora sagt uns über den Darm ans Gehirn, iss Schokolade, iss Speiseeis, iss Gipfeli, iss dieses, iss das, nimm lieber den Schweinebraten und lass das Sauerkraut liegen. Die Darmflora sagt das uns, das sagt nicht unser Verstand. Wir sitzen im Restaurant vor der Speisekarte, haben die Auswahl zwischen 30 verschiedenen Gerichten oder 50 oder 60 und glauben, dass der Verstand die Nahrung auswählt. Und es ist die Darmflora. Die Darmflora bedient sich dabei des enterischen Nervensystems, Schlauch, ja, also Darmnervensystem, und meldet über die Botenstoffe, das ans Hirnnervensystem. Wir kommen aus der Falle nicht heraus. Wir kommen deswegen nicht raus, weil natürlich, wie es bei jeder Demokratie der Fall ist, hier unten die absolute Mehrheit sitzt. Die gewinnen immer. Und zwar gewinnen die spätestens ungefähr so ab 17 Uhr. Den ganzen Tag über haben sie die neue Diät, die sie sich selbst angedacht haben, bestens durchgehalten. Am Nachmittag kommen die ersten Zweifel. Gegen 18 Uhr fängt die Dämmerung langsam an demnächst. Um 19 Uhr sieht es ja schon keiner mehr. Und danach brechen alle Dämme. Und dann ist es einem völlig egal. Heute ist heute und morgen ist morgen. Und ich war doch den ganzen Tag schon so gut. Und dann kann man daran deutlich sehen, über die Neurotransmitter, über das ganze System, was ich hier die ganze Zeit beschreibe, ist die Botschaft nach oben gekommen, wir wollen aber Smarties oder sowas. Und auf diese Weise kommt man immer wieder in die alte Falle. Entweder man gibt von vornherein auf oder man fällt eben jeden Tag in die neue Mühle rein. Das ist der Grund, warum ich auch bei Menschen, denen ich schon seit Jahren oder Jahrzehnten sage, wie man sich gut und gesund ernähren sollte, dass die mir zum Teil wirklich nach Jahren sagen, oh, das habe ich noch nie gehört. Das habe ich gar nicht gewusst. Ich staune dann immer wieder, sagen wir, das ist erstaunlich. Wo sind die denn dann eigentlich, während ich ihnen das erzähle und vormache? Und sie erleben es in den Kuren und Ähnliches. Das ist eben natürlich auch ein ganz wichtiger Ansatz der Kuren, also der Kuren, der Azidosekuren, die ja über 7 Tage oder 14 Tage oder 10 Tage, 7 Tage, 10 Tage, 14 Tage gehen, dass man natürlich hier in dieser Zeit ja das Nahrungsangebot vorgesetzt bekommt und auf diese Weise diese Fallen, die dann ab 17 Uhr eintreten, nicht mehr hat. Denn die Nahrung gibt es ja. Wir haben hier eine Chance, die Darmflora tatsächlich umzustellen. Wir können sie umstellen. Wir können unsere Darmflora durch Ernährungswechsel umstellen. Wir tun es ja auch. Wir haben ja irgendwann einmal durch unsere veränderte Ernährung, durch die schlechter gewordene Ernährung, unsere Darmflora verändert. Die meisten von denen, die hier im Raum sind, haben ja mal irgendwann gesund gestartet mit einer gesunden Darmflora, was man für heutige Jugendliche und Kinder nicht mehr sagen kann. Aus diesem Grunde ist das grundsätzliche Wissen da. Und meistens, ob man es glaubt oder nicht, waren Antibiotika daran schuld, dass es daneben gegangen ist. Antibiotika kriegt man dann oftmals zum Beispiel im Zusammenhang mit Operationen oder mit anderen Krankheiten, entweder mal eben schnell oder hochdosiert oder wie auch immer. Aber die Antibiotika sorgen eben dafür, dass die Darmflora sich völlig verändert. Denn Antibiotika, wie das Wort ja sagt, sind ja Stoffe, die anti ist gegen und bios ist das Leben. Ein Antibiotikum wendet sich also per Definitionem gegen das Leben. In diesem Fall natürlich gegen das Leben im Sinne von den bösen Keimen, also den pathologischen Keimen, die man loswerden möchte und auch loswerden muss. Nichts gegen Antibiotika, die sind teilweise lebensrettend und manch einer wäre vielleicht schon gar nicht mehr hier, wenn es keine gäbe. Jeder könnte mehrere Geschichten über lebensrettende Antibiotika erzählen, aber sie richten sich natürlich genauso unspezifisch auch gegen die Darmflora, wo sie, ich sag mal, so wie so eine Bresche schlagend einfach haufenweise von der Darmflora umbringen, weswegen ja einige Menschen auf Antibiotika dann auch mit Durchfall reagieren, weil das alles unten rausrauscht. Danach zieht die pathologische Darmflora ein und die pathologische Darmflora macht dann eben sozusagen das Desaster, dass jetzt eben ein ganz anderes Nährstoff, ein ganz anderer Nahrungswunsch entsteht, natürlich nicht von einem Tag zum anderen, aber eben nach und nach und dann kommt man aus dieser Schiene, wie gesagt, wieder nicht mehr heraus. Man hat in der letzten Zeit in den letzten 5, 6, 7 Jahren hat man damit begonnen, in ganz hochdramatischen Fällen sogenannte Stuhltransplantationen zu machen. Über diese Stuhltransplantationen, manch einer mag sich über das Wort wundern, andere haben schon davon gehört, über diese Stuhltransplantationen habe ich mittlerweile eine ganze Reihe von Fachvorträgen von Ärzten gehört. Die meisten, das wundert mich bis heute, reden dann so wie über eine Stuhltransplantation. Ich verstehe das überhaupt nicht. Das ist nämlich ein ganz wichtiges Element. Es werden also tatsächlich Stuhltransplantationen gemacht. Überhaupt nicht erst anfangen zu lesen, was da alles steht. Aber hier ist sozusagen der Versuch gemacht worden, sogenannte Fallserien zusammenzustellen. Nur alleine bei der Behandlung von Clostridium difficile, was ein ganz, ganz hinterhältiges Darmbakterium ist, dem man mit keinem Antibiotika mehr Herr wird, die man leider sehr oft sich durch Milchprodukte reinholt, durch Milchprodukte, Käse, Milch, Quark und Ähnliches, ohne es zu merken natürlich, und die dann eben im Darm überhand nehmen und zu einer völlig verkehrten Darmflora führen, auch zu ganz kranken Bäuchen, hochgradig entzündeten, auch aufgequollenen Bäuchen. Und dann werden dann eben solche Stuhltransplantationen gemacht. Solche Stuhltransplantationen werden richtig regelrecht klinisch inzwischen durchgeführt. Hier sind einfach mal Bilder, Text muss man nicht lesen, das ist die Beschreibung, wie es gemacht wird. Hier sind einfach Bilder aus dem OP heraus, wie eben der Stuhl vorbereitet wird, der dafür verwendet wird, dann eben, wie er dann appliziert wird, eben so mit so Schläuchen und Spritzen und so weiter, also wird mit Kochsalz vorbereitet und dann schließlich dann in den Darm dann eben auch eingeführt wird. In den Darm, da gibt es zwei Wege, der eine Weg ist untenrum, der andere Weg ist obenrum, also durch den Magen, den Schlauch hindurch bis in den Darm hinein. Und tatsächlich haben diese Stuhltransplantationen einen erstaunlich hohen Erfolg. Eine Erfolgsrate, sowohl bei schwer entzündlichen Krankheiten als auch bei ganz kranken Bäuchen, als auch eben unter anderem Clostridium difficile. Difficile sagt schon selber, diffizil, schwierig, ja. Ein ganz schwieriges Clostridium. Clostridien sind alle gemein, aber difficile ist einer der gemeinsten und hinterhältigsten und lässt sich, wie gesagt, nicht mehr vertreiben. Und lässt die Menschen am ganzen Körper leiden, wie Rheuma. Es tut überall weh, alles tut weh, man kann nicht mehr leben vor lauter Beschwerden. So schlimm ist Clostridium difficile. Ganz im Ernst, ohne jeden Witz, ich möchte nicht wissen, wie viele Menschen hier im Raum sind mit Clostridium difficile. Es ist zu befürchten, dass es ganz viele sind. Natürlich nicht bei allen in solchen dramatischen Mengen, weil die übrige Darmflora das noch in Schach hält. Aber dadurch, dass wir uns das über die Milchprodukte reinholen, ist leider zu befürchten, dass die allermeisten mehr oder weniger davon betroffen sind. Das soll jetzt natürlich bitte nicht heißen, dass jetzt alle eine Stuhltransplantation machen. Und dennoch, Stuhltransplantation stellt man sich ja vor wie bei einer Organtransplantation. Da hat man eben einen Stuhl von einem gesunden Menschen, der wird entsprechend aufbereitet. Bei dem Menschen, wo die Transplantation stattfinden soll, wird der Darm natürlich dann gründlich entleert. Das ist ja logisch, denn sonst ist ja der alte Darmflora weiter da. Und dann wird die neue Flora hineingegeben. In der Regel merken diese Menschen bereits nach 10 Tagen, dass es ihnen deutlich besser geht. Richtig, also die allermeisten, ungefähr 80-85% Erfolgsquote. Das ist in der Medizin eine sehr hohe Erfolgsquote. Das ist eine Möglichkeit. Eine zweite Möglichkeit, die wesentlich lieber genommen wird, ist, dass man nicht den Stuhl von einer fremden Person kriegt, sondern von einem Familienangehörigen. Auch das kann man machen. Man schaue sich also, wenn so etwas nötig ist, in der Familie um. Wer von uns in der Familie ist der gesündeste? Hand hoch. Wärest du bereit, von deinem Stuhl was herzugeben? Ja, kein Problem, ja. Mache ich sowieso jeden Tag, ja. Das ist nur der Kleinste des Kleinsten, muss man sich mal vorstellen, im Gegensatz zur Organtransplantation. Wenn mich ein Verwandter fragen würde, gibt es eine Niere her, dann würde ich mir das überlegen. Wenn er mich fragt, gibt es ein bisschen von deinem Stuhl her, würde ich sagen, also wann möchtest du ihn haben? Musst nur das Datum sagen, ja. Und das Dritte, das Dritte, jetzt verwende ich mal ein Wort, was woanders in der Medizin verwendet wird, das ist die sogenannte Eigenbluttransfusion. Eine Eigenbluttransfusion sieht so aus, dass man, damit keine Ansteckung passiert mit Krankheiten, dass man einem Menschen, bei dem man weiß, dass er operiert wird, vorher Blut entnimmt. Das wird in Beuteln gespeichert und dann, wenn dann während der Operation oder hinterher eine Blutspende gebraucht wird, dann ist das eigene Blut bereits vorhanden und kann sozusagen dem Menschen selber gegeben werden. Das ist natürlich eine fantastische Sache, weil das eigene Blut hat immer die richtige Blutgruppe und stimmt immer. Und so wird tatsächlich bereits vor schweren Antibiotikagaben oder schweren Chemotherapien auch erwogen, das wird leider bisher noch viel zu wenig gemacht, wird erwogen, eben auch den Stuhl vorher von dem Menschen zu entnehmen, was ja nun wiederum genauso einfach ist wie eben dargestellt, ihn zu konservieren, um ihn dann eben nach Abschluss der Antibiotikatherapie, Chemotherapie oder Bestrahlung dann eben dem Menschen wieder zu geben und ihm auf diese Weise eben wieder zu einer guten, gesunden Darmflora zu verhelfen. Ich wiederhole nochmal, jenseits von all dem, was ich jetzt sehr, sehr medizinisch darstelle, der einfachste Weg ist natürlich über die Ernährung. Und eine der Möglichkeiten ist es zum Beispiel über eine Zeit, wo man eben die Nahrung vorgesetzt bekommt, zum Beispiel diese besagten Kuren, Prospekte haben Sie hinten gesehen, wo man in diesen Kuren dann eben durch die vorgesetzte Nahrung eben nicht ausweichen muss auf Dinge, die die falsche Darmflora füttern. Aber die 14 Tage reichen eben nicht. Man muss die Kraft haben, zu Hause durchzuhalten und weiterzumachen. Und hier muss dann ausnahmsweise der Kopf eben doch mal stärker sein als der Bauch. Also undemokratisch muss vorgegangen werden. Der Bauch sagt, ich will aber, wie so ein quengeliges Kind. Und der Kopf sagt, nein, das gibt es nicht. Es ist wirklich erstaunlich, welche großen, großen Erfolge im gesamtgesundheitlicher Sicht sich auf diese Weise erzielen lassen. Nun gibt es eine ganze Reihe von Probiotika zu kaufen. Ich sage mal, der handelsübliche Joghurt oder so nützt hier überhaupt nichts, wirklich gar nichts. Ja. Den könnte ich außen vor lassen. Aber es gibt eine Hülle und Fülle von Probiotika unterschiedlichster Art, auf die ich an dieser Stelle um Gottes Willen gar nicht inhaltlich eingehen kann, nicht möchte und auch gar nicht kann, weil ich den Überblick längst verloren habe. Eins, was ich selber gerne verwende, heißt EM. Mehrere sind im Raum, die EM kennen, sei es durch mich oder durch andere, auf anderen Wegen. Dieser Kürbis, vielen Dank euch beiden, ist mit Hilfe von EM auch kultiviert worden, wie ich vorhin gerade gehört habe. Ich habe also sogar ein Lebensmittel, was mit EM gewachsen worden ist, gerade eben geschenkt bekommen. Und EM ist das hier, das sind effektive Mikroorganismen. Nun sind diese effektiven Mikroorganismen allerdings werden als Bodenhilfsstoff verkauft. Das kann man hier lesen. Das ist also erstmal nicht für den Boden hier drin, für den Erdboden, den wir im Bauch tragen, sondern das ist erstmal für den Boden wie den Garten oder den Acker oder Ähnliches. Über EM ließe sich viel sagen, das mache ich an dieser Stelle um Gottes Willen gar nicht. Das ist eine Standardliteratur zum Thema EM. Der Titel des Buches lässt sich verhältnismäßig leicht merken. EM, die Europameisterschaft, ja. Aber es heißt effektive Mikroorganismen, also genauso wie hier, ja. Nun, dieses Buch allerdings behandelt an keiner einzigen Stelle diese Mikroorganismen in Bezug auf den Darm, also die innere Einnahme. Der Autor, Pitt Mau, würde es nicht wagen, in seinem Buch öffentlich zu schreiben, trinke Düngemittel. Das macht er nicht in seinem Buch. Das erfährt man zwar überall, das Internet ist voll davon und ich verordne es meinen Patienten auch, aber immer wenn ich es verordnet habe, dann sage ich ihnen hinterher, ich habe ihnen niemals empfohlen, EM zu trinken. Niemals. Und ich habe es selbst schon gemacht, aber das ist meine Sache, deswegen müssen Sie es noch lange nicht machen. Das mache ich aber immer erst, nachdem die Menschen begriffen haben, dass sie es natürlich zu sich nehmen sollen. Das ist eine Möglichkeit, tatsächlich die eigene Darmflora, also das Mikrobiom, eben wieder in einen gesunden Zustand zu bringen, nach und nach. Geht auch nicht über Nacht, kann ja nicht über Nacht funktionieren. Und wie gesagt, das ist nur ein Weg von ganz vielen. Der zentrale Weg ist und bleibt die Ernährung. Bei der Ernährung ist es das Wichtigste, das Weglassen der Fleischprodukte und der Milchprodukte. Weglassen oder wenigstens stark minimieren. Mit nichts, also abgesehen jetzt von den hochgradig industriellen Sachen, die ich vorhin schon genannt hatte, die brauche ich jetzt nicht mehr nochmal sagen, ist wirklich der wichtigste Teil, weglassen von den Kuhmilchprodukten. Einmal wegen der Clostridien-Geschichte, aber auch aus anderen Gründen. Bei der Milchthematik haben wir ja zwei große Themen. Das eine ist die Laktoseunverträglichkeit. Die Laktose, das ist der Milchzucker. Die Laktose, das ist das Thema, was jetzt mittlerweile immer stärker stattfindet. Immer mehr Menschen kommen auch zu mir in die Praxis und sagen, ich habe eine Laktoseunverträglichkeit. Die Laktoseunverträglichkeit spielt aber jetzt hierbei bei diesem Thema keine so große Rolle, obwohl die sonst sehr wichtig ist. Kann man das lesen? Ja. Laktose, das ist der Milchzucker. Die Laktoseunverträglichkeit lässt sich nur angehen, entweder indem man alle Lebensmittel weglässt, wo Laktose drin ist, also die Milchprodukte, Lack, die Milch, ja. Laktose, Ose, der Zucker, ja, der Milchzucker. Oder eben indem man Milchprodukte kauft, die laktosefrei sind, die es inzwischen überall gibt. Brauche ich nichts weiter zu sagen, gibt es laktosefreien Käse, laktosefreie Milch und Sahne und Quark, alles gibt es laktosefrei mittlerweile. Immer mehr Menschen haben eine Laktoseunverträglichkeit. Alleine das wäre ein eigenes, hochspannendes Vortragsthema. Das zweite ist aber das Casein. Das Casein in den Milchprodukten, das ist das Milcheiweiß. Wir erkennen natürlich sofort alle hinten im Casein das Wort Käse. Käse, ja, weil natürlich das Casein notwendig ist, damit der Käse überhaupt gelingt. Und das Milcheiweiß macht uns hochgradig Probleme. Das größte Problem dabei ist, dass das Casein in unseren Därmen verfault. Und bei diesem Verfaulungsvorgang im Darm entsteht also einmal eine Fäulnisflora und eine Fäulnisflora kann jetzt nicht mehr Darmflora oder Mikrobiom genannt werden, sondern das ist eine Katastrophe, im ganzen Ernst, ist eine Katastrophe. Und zweitens, im Verlauf dieser Fäulnis entstehen opiatähnliche Substanzen. Diese opiatähnlichen Substanzen doggen bei uns an die Opiatrezeptoren an. Wir wissen alle, was Opium ist. Wir haben zumindest mal davon gehört und ich hoffe, dass die wenigsten damit eigene Erfahrung hatten. Aber das ist genügend bekannt, dass ich es nicht sehr ausführlich hier beschreiben muss. Opium macht süchtig. Und wenn durch die Verstoffwechslung von Casein im Darm opiatähnliche Substanzen entstehen, also Substanzen, die an die Opiatrezeptoren andocken, dann heißt das, dass das ein Suchtverhalten in uns auslöst. Und daraus folgert, dass wenn Menschen sozusagen erstmal auf der Droge sind, davon nicht mehr lassen können. Das ist der Grund, warum auch Menschen, die meine Vorträge schon zehnmal gehört haben, trotzdem oftmals von den Milchprodukten nicht wegkommen. Als wir noch ein Baby waren, ein Säugling, hatten wir keinerlei Problem damit, weil unser Darm darauf eingerichtet war, adäquat damit umzugehen. Der hat die entsprechenden Enzyme gehabt. Natürlich steht das Baby nicht unter Opium. Das wäre Quatsch, ja. Aber später werden wir doch erwachsen. Ich unterstelle jedenfalls mal, dass alle, die in diesem Raum erwachsen sind, alle die aber, die Milchprodukte weiter zu sich nehmen, geben ihrem Darm weiterhin Babynahrung. Alle Erwachsenen, die Milchprodukte zu sich nehmen, geben dem Darm Babynahrung. Auf diese Babynahrung kann er aber nicht mehr adäquat reagieren, der arme Darm, sondern eben durch komplizierte Stoffwechselprozesse entstehen dann eben dort diese opiatähnlichen Substanzen. Auf der anderen Seite, wenn wir von der Laktoseunverträglichkeit nichts wissen, dann entstehen in unserem Darm Wasserstoff. Also Wasserstoff. Wasserstoff ist Knallgas, ich habe mich versprochen, ich meine nicht Lachgas, sondern ich meine Knallgas. Knallgas, das kennen wir alle vom Schulunterricht, mal früher im Chemieunterricht, wenn es geknallt und gepufft hat. Das war in der Regel Knallgas. Und Knallgas kennen wir auch dann, wenn es hinten knallt und pufft, wenn es aus unserem Darm rauskommt. Immer dann, wenn wir die Laktose nicht vertragen, entsteht Knallgas. Das ist geruchslos, wenn wir pupsen. Immer dann, wenn wir das Casein nicht vertragen, entstehen hinten Gase, die stinken mörderisch. Das ist das Eiweiß, was dann eben verfault und vergärt, aber eben nicht adäquat verstoffwechselt werden kann. Aus diesem Grunde ganz, ganz wichtig, eben die Milchprodukte wegzulassen. Das gilt vorrangig für die Milchprodukte von der Kuh, von der Rinderkuh, von der Milchkuh. Die weglassen ist der wichtigste Schritt zur Erhaltung oder Wiederherstellung der Gesundheit, aber ist gleichzeitig auch beinahe das, was am schwersten fällt. Das werden Sie morgen um 17 Uhr alle merken oder um 18 Uhr oder 19 Uhr. Das ist der Vortrag von Bartling ja schon lange her. Und was ich hier mache, das sieht er ja gar nicht. Also das geht uns dann so durch den Kopf. Das liegt eben daran, dass die hier unten, Sie haben es alle verstanden, glaube ich, mittlerweile. Das andere ist natürlich das Thema Fleisch. Das ist ganz klar. Und aufs Thema Fleisch will ich an dieser Stelle nicht zu ausführlich mehr eingehen, weil ich auch langsam gerne zum Schluss kommen möchte, damit es auch nicht zu lang und zu anstrengend wird für Sie. Beim Thema Fleisch muss man einfach berücksichtigen, die Tiere, die geschlachtet werden, gehen ja nicht singend und pfeifend ins Schlachthaus und fröhlich, sondern die Tiere, die ins Schlachthaus gehen, egal welche Tiere das sind, haben ja eine Heidenangst. Was erleben wir bei uns, wenn wir Angst haben? Adrenalinschub und viele andere Angsthormone sind auch noch beteiligt. Wir fangen an zu stinken, wir fangen an zu zittern. Es geht uns gar nicht gut, wenn wir Angst haben. Den Tieren geht es auch nicht besser, wenn die geschlachtet werden, wenn die auf dem Weg dahin dort sind. Die sind voller Angst. Dann sind sie tot und haben ja jetzt keine Chance mehr in ihrem Stoffwechsel, diese Angsthormone wieder abzubauen. Die bleiben ja drin, die erstarren ja sozusagen im Muskelfleisch. Wenn wir jetzt diese Tiere kaufen und dann essen, also kaufen ist noch nicht wichtig, aber essen, dann essen wir die Angst der Tiere mit. Und Menschen, die sehr viel unter Angst leiden, sich sehr viel Gedanken machen, ach, die Zukunft ist also schlimm und der Euro geht kaputt und Griechenland und überhaupt und die Wahl und die Welt geht unter und das Hochwasser und es ist ja alles so schlimm, so schlimm, so schlimm, so schlimm und der Winter kommt auch noch, ja, dürfen ruhig mal darüber nachdenken, ob nicht ein Teil des Unglücks daher kommt, dass wir das Unglück ständig essen. Also das Gefühl von unglücklich sein. Ich meine das ganz im Ernst, wir essen die Angst der Tiere und die verstoffwechselt sich in uns. Das Ausmaß, in dem viele Menschen heute Fleischprodukte zu sich nehmen, hat sich rapide gesteigert, rapide, ich lasse die Folien weg, ich mache es jetzt nur noch in Worten. Heute werden pro Jahr pro Bundesbürger 10 Tiere geschlachtet. Pro Jahr pro Bundesbürger werden 10 Tiere geschlachtet. Das heißt, rein statistisch gesehen, isst jeder von uns 10 Tiere pro Jahr. Da sind sowohl Rinder als auch Schweine dabei, da sind auch Federvieh dabei, Hühner und alles Mögliche. Was nicht mitgezählt sind, sind die Fische. Also ohne Fische ist diese Zahl. Das ist die ganz offizielle Zahl vom Statistischen Bundesamt von 2012. Da ich aber dummerweise nun mich vegetarisch ernähre, heißt es, dass meine 10 Tiere an jemand anders abgegeben werden müssen. Das heißt, es mag Menschen geben, und die gibt es natürlich, wir haben es vorhin an den Darmenterotypen gesehen, die ernähren sich überwiegend vom Fleisch, es mag Menschen geben, die essen vielleicht 30 oder 40 Tiere pro Jahr. Wenn ich das nehme, was ich heute am Hafen gesehen habe, muss ich vielleicht annehmen, dass es vielleicht noch mehr sein könnten. Ich weiß es nicht. Ich zähle ja auch nicht mit. aber viel zu viele. Wenn wir davon ausgehen, dass der allergrößte Teil dieser Tiere voller Angst gestorben ist, das eine oder andere Reh mag ja dabei gewesen sein, was keine Angst hatte, weil es nicht geahnt hat, dass der Schutz ihm gilt. Ja, kann ja sein. Das ist dann meistens so die Ausrede der Leute, ich esse ja nur wild oder sowas. Ja. Also wenn das so der Zusammenhang ist, dann müssen wir davon ausgehen, dass eben dort sehr viel Angst mitgegessen wird. Obendrein, alles das, was ich für das Casein gesagt habe, gilt natürlich auch für den Fleischverzehr. Wenn wir zu viel Fleisch unserem Darm zumuten, dann verrottet und vermodert das dort ebenfalls und wird eine Jauchegrube. Nur umgekehrt, die Darmflora will ja jetzt immer wieder diese Nahrung haben. Jetzt dreht sich, jetzt schließt sich der Kreis. Ne? Jetzt bin ich sozusagen dreimal an demselben Punkt angekommen. Jetzt haben es ganz und gar bestimmt alle verstanden, dass wir eben über unsere Ernährungsform immer wieder die Darmflora füttern, die wir haben. Die Darmflora über ihre Botenstoffe das Gehirn füttert, suche dieselbe Nahrung wieder und hinterher haben wir entweder die Argumente oder das Kaufverhalten oder es sieht ja keiner, dass wir das dann eben immer wieder so machen. Aus diesem Kreislauf herauszukommen ist nicht leicht. Sich die Aufgabe zu stellen, wie ich es tue, Menschen dabei behilflich zu sein, aus dem Kreislauf herauszukommen, stelle ich mir vor, ist vielleicht mit einer der schwierigsten Aufgaben. Ich glaube, sowas, weiß ich, andere Dinge, die man machen könnte im Leben, wären wahrscheinlich einfacher. Weiß ich, Taxifahren oder sowas. Da weiß man wenigstens, man kommt von A nach B und bei B sind alle glücklich und bezahlen und steigen wieder aus. Aber Menschen eben beizubringen, ihre Ernährung umzustellen und zu verbessern natürlich, ist somit das Schwierigste. Aber Sie können das alle selber versuchen. Ich möchte gerne hier zum Schluss kommen, indem ich nochmal auf das Buch China Study hinweise, was ich ja schon vielfach getan habe. Ich habe eine Folie extra dafür mitgebracht. China Study. In diesem Buch wird zusammengefasst, was ein amerikanischer Professor in einer, ich glaube, 27-jährigen Studie, was ein amerikanischer Professor in einer 27-jährigen Studie, die über zwei große Länder ging, nämlich über USA und China, 27 Jahre lang, was er herausgefunden hat bezüglich der Zusammenhänge zwischen Ernährung und Gesundheit. Und diese Zusammenhänge sind im Grunde genommen immer wieder dieselben, nämlich tierisches Eiweiß macht uns krank. Er war selber überhaupt kein Vegetarier, aber hier unten der Titel, der jetzt schwer zu lesen ist, etwas unscharf geworden leider, lautet die wissenschaftliche Begründung für eine vegane Ernährungsweise. Er war überhaupt kein Veganer. Veganer sind die Vegetarier, die auch die Milchprodukte weglassen. Er war überhaupt kein Veganer gewesen, er war auch kein Vegetarier. Er kam selber von der Farm in Amerika, wo Fleisch gegessen wurde und wo man das auch die Tiere auch gezüchtet hat und so. Und hat in seiner 27-jährigen Studie herausgefunden, dass die allermeisten Krankheiten auf dieser Welt, unter denen die Menschen heute leiden, Herzinfarkt, Schlaganfall, Krebs und vieles andere mehr, Rheuma, Gicht, dass diese Krankheiten ihre Ursache im hohen Fleischkonsum haben. Eine andere Autorin von einem Buch, was ich glaube in diesem Jahr herausgekommen ist, von Melanie Joy, heißt »Warum wir Hunde lieben, Schweine essen und Kühe anziehen«. Dieses Buch hier ist das, also die China Study ist so ein dickes Buch, da wird die ganze Studie drin genannt. Die China Study, ich komme nochmal ganz kurz darauf zurück, die China Study ist so rasend spannend, finde ich jedenfalls, so rasend spannend, dass ich zwei Kapitel daraus sogar vorgelesen habe. Das heißt, also wie jetzt hier auch, habe ich die auf Band aufgenommen und stelle die genauso wie den heutigen Vortrag zur Verfügung. Wer mir eine E-Mail schickt und es gerne haben möchte, kann sowohl das Einleitungskapitel haben von mir, das habe ich vorgelesen, das sind vielleicht 15 Seiten. Warum das Einleitungskapitel? Weil er im Einleitungskapitel das gesamte Buch zusammenfasst. Es ist wirklich genial. Wenn man die Einleitung gelesen hat, hat man den wesentlichen Kontext vom Inhalt bereits gelesen und verstanden. Zweitens, weiter hinten macht er ein eigenes Kapitel zum Thema Osteoporose, was ich ebenfalls hochgradig spannend fand und deswegen auch das Kapitel Osteoporose vorgelesen habe. Und wer will, kann also auch das bekommen. Man schickt ihm eine E-Mail. Meine E-Mail-Adresse steht in sämtlichen Prospekten drin. Die kann man sich leicht dort rausschreiben. Und dann schicke ich, wie gesagt, den Link, dass man sich das dann runterladen kann. Kommt um Gottes Willen keine riesige Datei an, in der das alles drin ist. Das geht ja gar nicht. Dann bricht nachher das E-Mail-Konto zusammen. Sondern man lädt es dann runter, wenn man die Zeit und die Lust dazu hat. Das zweite Buch also, warum wir Hunde lieben, Schweine essen und Kühe anziehen, ist fürchterlich, fantastisch, fängt beides mit F an, ja. Also hat mich geschüttelt beim Lesen, aber es ist gleichzeitig sehr informativ. Und an einer Stelle macht die Melanie Joy einen interessanten Ansatz. Da geht sie nämlich ein auf das Buch China Study. Da schreibt sie hier, Der Autor, da schreibt sie hier zum Autor des Bestseller China Study, der größten jemals durchgeführten Studie zum Thema Gesundheit und Ernährung. Jetzt schreibt sie also Folgendes. Und damit werde ich den Vortrag auch beenden. Nun stellen wir uns doch einfach mal Folgendes vor. Sie gehen in den Supermarkt und wollen sich ein Würstchen kaufen. Stellen wir uns außerdem vor, dass unser Gesundheitsministerium in Deutschland sich mittlerweile die Studien aus dieser China-Study hier und anderer wichtiger Forschungseinrichtungen, die zu demselben Ergebnis gekommen sind, zu eigen gemacht hat und es für angebracht hält, uns vor den Nahrungsmitteln genauso zu warnen, wie es mittlerweile bei den Zigarettenpackungen geschieht. Dann würden diese Warnungen in etwa folgendermaßen lauten. Der Gesundheitsminister warnt, Fleisch essen erhöht ihr Risiko, an einer Herzkrankheit zu sterben, um 50%. Das, wie gesagt, ist die Schlussfolgerung aus 27 Jahren wissenschaftlicher Studie. Der Gesundheitsminister warnt, Fleischessen erhöht ihr Darmkrebsrisiko um 300% und zieht ein deutlich erhöhtes Risiko für andere Krebskrankheiten nach sich. Der Gesundheitsminister warnt, täglicher Fleischkonsum verdreifacht ihr Risiko einer Prostatavergrößerung und regelmäßiger Milchkonsum verdoppelt ihr Risiko einer Prostatavergrößerung. Der Gesundheitsminister warnt, das Tier, aus dem ihr Fleisch hergestellt wurde, hat im Futter möglicherweise eingeschläferte Hunde, Katzen, chemisch aufbereitete Federn, Hufe, Haare, Blut, Eingeweide, überfahrene Tiere, Gülle, Plastikknollen aus dem Pansen toter Kühe und Tierkadaver von Artgenossen bekommen. Das müsste eigentlich korrekterweise auf den Lebensmitteln draufstehen, wenn wir in der Fleischabteilung einkaufen. Der Gesundheitsminister warnt, dieses Produkt kann Mikroorganismen enthalten, da sind wir bei unserem Thema, die zur Erkrankung oder zum Tod führen können. Der Gesundheitsminister warnt, die Herstellung dieses Lebensmittels ist mit einem hohen Maß an Umweltzerstörung, Tierquälerei und Menschenrechtsverletzungen verbunden. Letzte Warnung, sehr drastisch, ist ein Zitat. Der Gesundheitsminister warnt, in ihrem Fleisch ist Scheiße. Das ist wörtlich zu verstehen und nicht symbolisch, wie man das als Slang benutzt, sondern das ist leider, leider ganz wörtlich zu verstehen. Aus diesem Grunde absichtlich relativ drastisch, in der Hoffnung, dass eben einiges von der Botschaft, die ich damit geben will, eben rüberkommt, dass man das versteht für sich. Man hat die Gesundheit tatsächlich in der eigenen Hand. Die meisten Menschen hier in diesem Raum werden sich zivilisiert ernähren. Um uns zivilisiert zu ernähren, benutzen wir Besteck und essen unser Essen mit dem Besteck. Das Besteck führen wir mit der Hand zum Mund. Das ist ja Ausdruck unserer Zivilisation, dass wir nicht mit dem Maul am Boden essen, sondern mit der Hand. Das heißt, wir haben, wenn wir das Besteck in der Hand halten, tatsächlich unsere Gesundheit in der Hand. So wie wir Messer und Gabel auch in der Hand halten und mit Hilfe unseres Verstandes und unseres Bewusstseins Messer und Gabel oder die Hand mit der Schokolade oder was auch immer zum Mund führen. Und sie haben immer die Freiheit, es zu unterlassen und sein zu lassen und wieder abzulegen. Ob sie es tun oder nicht, ist ihre eigene Entscheidung. Und hiermit bedanke ich mich vielmals für Ihre Aufmerksamkeit.